Kunst und Spiritualität von Dorothee Frauenlob. Die Bahngleise hinter dem Pfarrhaus, in dem ich aufwuchs, waren unbeschrankt. Meine Geschwister und ich liebten es, den alten Holzwagen die kurvige, steile Straße hinaufzuziehen, welche die Gleise am unteren Ende kreuzt. Noch mehr liebten wir es, in diesem Wagen sitzend und mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit den Berg hinunter über das Schienenbett zu brettern. Im Nachbarhaus arbeitete unsere Mutter als Zahnärztin. Ich weiß nicht, wie oft ihr der brummende Bohrer aus der Hand fiel, kurz bevor sie das Fenster zur Straße aufriss, um uns panisch rufend genau davon abzuhalten. Zu Hause gab es dann eine Predigt. Wir kannten den Wortlaut dieser Predigten auswendig. Sie waren für uns Kinder damals deutlich eindrücklicher als die sonntäglichen Predigten derselben Person. Am liebsten aber ging ich den Hügel zu Fuß allein bis ganz hinauf. Oben angekommen, wirkten die Gleise nur noch wie die H0-Eisenbahn auf unserem Dachboden. Das Pfarrhaus, der Fluss, die Landschaft, die Zahnarztpraxis, alles war eine riesige Spielzeuglandschaft. Ich fixierte die Kirchturmspitze auf dem gegenüberliegenden Berg und breitete meine Arme aus. Dann rannte ich den steilen Hügel hinunter. Schneller, immer schneller, noch ein klein wenig schneller und dann würde ich abheben und über die Gleise fliegen. Bis zum Kirchturm und weiter bis ans Ende des Horizonts. Eines Tages würde ich genug Schwung und Glauben haben. Da war ich mir sicher. Dieses Gefühl hat mich nie wieder verlassen. Vielleicht wollte ich auch deshalb als Kind unbedingt Pilotin werden. Ich hatte eine enorme Höhenangst, aber der Gedanke vom Fliegen, vom Glauben an die Perspektive unendlicher Freiheit beflügelt mich seither. Ich frage mich, ob dies nicht Gottes ursächlichster Gedanke war, als er uns Leben einhauchte. Das lateinische Wort Spiritus heißt Lebenshauch, Atem, aber auch Geist und Wind. Spirit ist nicht sichtbar, wohl aber spür- und erfahrbar. Eines der ersten Dinge, die ich Schauspielschüler in einem neuen Kurs frage, ist: Wer glaubt, dass er fliegen kann? Dann kichern jüngere Schüler, Jugendliche schauen misstrauisch und Erwachsene blicken etwas unsicher, höflich aus dem Fenster. Anschließend mache ich eine Übung mit ihnen. Das Ergebnis? Ungefähr die Hälfte aller Schüler ist erfolgreich geflogen. Und die anderen? Sie blieben am Boden, weil sie nicht geglaubt hatten, dass es in dieser Übung möglich sein könnte. Im Alter von 5 Jahren sind 90% aller Kinder hochkreativ und sich ihres unbegrenzten Potenzials bewusst. 2 Jahre später sind es nur noch 10%. Unsere Imagination nimmt ab. Warum? Weil wir stattdessen in sogenannten Bildungseinrichtungen lernen, was funktioniert und was nicht, was richtig und erstrebenswert ist und was nicht. Wir dürfen und müssen in unserem schöpferischen Tun das Wahrscheinliche uns vorstellen und glauben können, auch wenn es erstmal unmöglich scheint. Wir müssen unseren Teil tun. Wir müssen es wagen, unsere Gedanken mit Was-wenn-Fragen zu bombardieren. Wir müssen es wagen, unentwegt auszuprobieren und so Neues überhaupt zu ermöglichen. Und wenn trotz der Wagnisse so manches letztlich dennoch unmöglich bleibt, dann gibt es eine uralte, geheimnisvolle Erinnerung. Für den Menschen ist es unmöglich. Für Gott sind alle Dinge möglich. Frustrierend? Zu ungreifbar? Zu banal? Denken wir an all die Heldengeschichten. Ob aus der Bibel, aus Kinderbüchern oder Actionfilmen. Fast alle Kinder im Theaterkurs wollen immer die Hauptrolle spielen. Und auch wir wollen wie Königin Esther oder Erin Brockovich, König David oder James Bond sein. Trotz ihrer Fehler und Schwächen bewundern wir sie. Und darin zeigt sich unser eigenes Potenzial. Uns wurde der tiefe Wunsch ins Herz gelegt, unsere eigene Geschichte zu schreiben, eigene Gerechtigkeit zu erleben und zu verbreiten, Hoffnung und Vergebung zu erfahren und deswegen auch zu teilen und weiterzugeben. Als seine Ebenbilder hat Gott uns seinen Schöpferatem eingehaucht. Wir sind geschaffen, um zu leben, selbst zu erschaffen und darin in Verbindung mit unserem Schöpfer zu sein. Wir sind spirituelle Wesen aus Geist, Atem und Wind, gehüllt in einen Körper aus Erde als Heimat für die Seele in dieser Welt. Körper, Geist und Seele wirken zusammen. Immer wieder wird mir die Frage gestellt, was es bedeutet, als christlicher Künstler tätig zu sein. Und dann denke ich an die Kinder, an den göttlichen Lebenshauch und an die großen Künstler, die mich inspirieren. Und dann fällt es mir schwer, Kunst in christlich oder säkulär zu unterteilen. Für mich ist gute Kunst unweigerlich ein schöpferischer Akt und trägt darum den Atem Gottes in sich. Alles, was inspiriert, also einen Aspekt des Geistes Gottes aufzeigt, ist christliche Kunst und ehrt Gott. Egal, ob sein Schöpfer Christ ist oder nicht. Dem Nichtchristen ist es einfach nicht bewusst, dass er mit seinem Werk Gott ehrt. Es gibt unzählige Kunstwerke von nichtgläubigen Künstlern, die mich mehr inspirieren als so mancher Output aus der christlichen Szene. Umgekehrt birgt das bewusste Ehren Gottes mit unseren kreativen Gaben ein heilsames Potenzial, welches jenseits allen Bewusstseins, Wertens und Wissens liegt. Das geschaffene Werk ist in diesem Moment größer als wir selbst. Es weiß mehr als wir selbst. Das bedeutet, wenn wir unseren Geist, unsere Inspiration fließen lassen, hat er Raum, die Wege des kreativen Prozesses zu gehen, die jenseits unseres Verstandesfilters Daseinsberechtigung haben. Es geht dabei also nicht um unser großes Talent. Es geht auch nicht in erster Linie um unsere Erfahrung oder ums Handwerk. Es geht darum, sich selbst aus dem Weg zu gehen, auf den schöpferischen Prozess zu hören und ihm zu dienen. Wer Dienen darin als reine Last versteht, hat die Bedeutung von Leidenschaft nicht wahrhaftig verstanden. Vielmehr bedeutet künstlerisches Schaffen eine Art Geburtshelfer für etwas Größeres zu sein, was mehr ist als der beeindruckende Output unseres Talents. Die große Geschichtenerzählerin und Autorin Madeleine L'Engle sagte einmal: Alle Kunst ist wie ein großes Meer. Es gibt große Flüsse, die ins Meer fließen, und kleine. Alles, was zählt, ist das Meer speisen. Das Meer zählt. Das Meer, das schöpferische Werk, weiß oft mehr als ich selbst. Im Deutschen steckt es bereits in der Homophonie der beiden Worte Meer und Meer. Am Anfang meines künstlerischen Schaffens habe ich auf einer Tagung für gläubige Künstler eine Performance aufgeführt. Es war eine Kombination aus Installation, Sprechperformance, Videoprojektion und Körpertheater. 2 Stunden vor der Aufführung bekam meine Kollegin eine Migräneattacke und sagte mir schweren Herzens und mit schlechtem Gewissen ab. Ich witterte eine höhere Attacke und wollte mich nicht irritieren lassen. In Wahrheit aber, und das hätte ich in dem Moment erkennen können, wenn ich das Werk in dem Moment hätte sprechen lassen, ging es für mich selbst letztlich darum, das geplante Projekt durchzuziehen. Was also tat ich? Ich übernahm zu meiner Sprechperformance auch das Körpertheater und war ungeprobt natürlich völlig überfordert während der Aufführung. Die Performance büßte dadurch nicht nur an Qualität ein, sondern verfehlte letztendlich ihren eigentlichen Gehalt. Ich war noch lange sehr beschämt darüber. Aber genau das geschieht, wenn ängstliche, egoistische Absichten übernehmen und nicht das Werk. Dabei ist mir auch ein anderer Aspekt in meiner Arbeit wichtig geworden. Ich habe gelernt, dass ohne Geduld das schönste Geschaffene genau in sein Gegenteil verkommt. Chaos und Zerstörung. Alles Schöpferische unterliegt einem Prozess und muss atmen können. Auch Gott erschuf die Welt nicht an einem Tag. Okay, auch 6 Tage mögen unserem menschlichen Verständnis recht prozessarm erscheinen. Er nahm sich Zeit, das Geschaffene zu begutachten und eine Nacht ruhen zu lassen, bevor er weitermachte. Wie schon erwähnt, Künstler sind Geburtshelfer. Wir können nichts Kreatives machen oder erzwingen oder etwas Bestimmtes damit bewirken. Aber wie eine Mutter ihren Körper, so stellen wir unsere Gaben, unseren Geist, Verstand und Körper, unsere Zeit und Raum zur Verfügung, damit Neues entstehen kann. Und ja, wir geben dabei unser tiefstes Selbst hinein. Geduld zu haben heißt umgekehrt allerdings nicht, nur dann tätig zu werden, wenn die Muse uns küsst. Es braucht Disziplin, um Kosmos in das Chaos zu bringen. Es kostet Zeiten der Isolation, es fordert Verletzlichkeit und es bedeutet immer wieder, aus sich selbst herauszutreten. Die Erfahrung von Schmerz ist gerade für Künstler ein geheimnisvolles Paradox. Auch wenn Schmerz längst nicht immer kreativ ist, werden gerade aus den dunkelsten Momenten die kreativsten Werke geboren. Ich denke dabei an Bach, Beethoven, Paul Gerhardt, Van Gogh und die vielen anderen Großen und Unbekannten, deren Werke mit der Erfahrung tiefen Leids einhergehen. Vielleicht besteht die Gnade des gläubigen Künstlers darin, dass er frei bekennen kann, dass sein kreatives Chaos erst in der Verbindung mit göttlichem Wirken seine ganze schöpferische Kraft entfaltet und dass im schöpferischen Prozess ein göttliches Leben liegt, wo es in uns Menschen tot und leer scheint. Wozu also Kunst? Was bedeutet es, Christ und Künstler zu sein? Was hat Spiritualität mit Kunst zu tun? Für mich beantworte ich es so: weil ich nicht anders kann. Ich bin gläubige Christin aus Gnade. Und ich bin praktizierende Künstlerin aus Berufung. Es ist der Ruf, dem man folgt, der kein Pathos oder keine Konformität zulässt, der von tiefer Leidenschaft und dienender Liebe angetrieben ist und der ohne Demut und Geduld nicht weit kommt auf diesem Weg. Jede Lebensgeschichte ist eine Geschichte, die sich stückweise entfaltet und als Ganzes Bedeutung offenbart. Man muss keinen künstlerischen Beruf ausüben, um schöpferisch in diese Welt hineinzuwirken. Wir brauchen uns nur inspirieren zu lassen vom Wesen unseres Schöpfers, von dem Schönen in unserem Umfeld und dem eingehauchten Leben, das in uns wohnt. Der bekannte Theologe Jürgen Mette sagte kürzlich in einem bewegenden Vortrag: Es ist wichtiger, heil als geheilt zu sein. Heil bedeutet, in allem mit Gott verbunden zu sein. Es ist kein Zufall, dass im Englischen das Wort whole den gleichen Wortstamm wie holy hat. Wenn unsere Ganzheit an Körper, Geist und Seele mit Gott verbunden ist, dann lernen wir, mit verbundenen Wunden frei zu fliegen.